Und erstmal gucke ich, ob ihr da hinten mich auch verstehen könnt. Dann kann jemand mal nicken. Ah, der Eckart nickt, das ist ein gutes Zeichen. Visionen und Visionäre in der Bibel. So lautet eine Predigtreihe, die wir mit dem heutigen Tag starten. Wir wollen schauen, was biblische Personen mit Visionen in ihrem Leben erlebt haben und was wir daraus lernen können. Hintergrund ist natürlich, dass wir als Gemeinde ja eine Vision haben. Die hat die Gemeindeleitung letzten Herbst aus der Klausur mitgebracht. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz über den Begriff Vision in der Welt oder in der Umgangssprache kurz sprechen. Ein ehemaliger Bundeskanzler unseres Landes hat mal gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Das hat er über einen anderen ehemaligen Bundeskanzler gesagt. Es bringt zum Ausdruck, dass nicht alle Menschen Visionen klasse finden. Manche sehen das eher kritisch. Dabei sind Visionen durchaus modern. Viele Unternehmen und auch Non-Profit-Organisationen entwickeln ja Visionen für sich. Unter Zuhilfenahme von Beratungsfirmen werden Visionen, Leitbilder und Mission Statements entwickelt. Die Berater können auch erklären, was die genauen Unterschiede sind. Manchmal ist es so, dass eine Vision groß ausgerollt wird, mit einer großen Party, und dann im Alltag aber wenig vorkommt. Und nach einigen Jahren entscheidet sich das Unternehmen dann, vielleicht eine neue Vision zu machen mit einem anderen Beratungsunternehmen. Es gibt Visionen, die verpuffen. Es gibt aber auch Visionen in der Welt, die sehr bedeutsam sind und die wahr geworden sind. Ich will nur ein Beispiel nennen, Martin Luther King. Er kennt die berühmte Rede, I have a dream. Er hatte den Traum von einem friedlichen Miteinander ohne Rassismus und sein Traum ist in seinem Land weitestgehend wahr geworden. Allerdings hat er ihn selber nicht mehr erlebt. Also in der Welt gibt es so eine und solche Visionen. Aber das ist für uns ja gar nicht wichtig. Für uns ist wichtig, was es über Visionen in der Bibel gesagt wird. Und dort ist mit einer Vision gemeint, dass Gott einem Menschen oder einer Gruppe eine Verheißung, eine Zusage und einen Auftrag gibt. Also ein von Gott gegebener Lebensplan sozusagen. Da fallen uns viele Beispiele ein. Der Noah, der auf trockenem Land ein Schiff bauen sollte, Abraham, Mose und viele andere. Da ich der Erste in der Predigtreihe bin, dürfte ich mir meine Person aussuchen. Und ich habe mir David ausgesucht. Liegt auch daran, dass in meiner persönlichen Bibel lese, ich das vor kurzem mich nochmal mit seinem Leben so beschäftigt habe. David hatte eine Vision zu Beginn seines Lebens und ich brauche die Fernbedienung. Dankeschön. Ihr kennt die Geschichte, viele von euch werden die Geschichte kennen. Der Prophet Samuel, das war der letzte Richter, den Israel hatte, die Königszeit hatte schon begonnen, König Saul war bereits in sein Amt eingeweiht. Samuel hat von Gott den Auftrag bekommen, einem der Söhne Isais einen Zuspruch zu geben, ihn zu salben. Und so ging er zum Haus Isais und hat gesagt, hol mal deine Söhne, für einen von denen habe ich eine Botschaft von Gott. Und er holt seine sieben Söhne, die ihm einfallen, stellt sie auf. In dem Zusammenhang werden die berühmten Worte gesagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber schaut das Herz an. Und Samuel schaut sich den ältesten Sohn von Isai an und sagt, nein, der ist es nicht. Geht zum nächsten und so weiter, bis er beim siebten angekommen ist. Nee, der ist es auch nicht. Isai, hast du denn noch einen Sohn? Da gibt es ja noch den Kleinen, der ist beim Schafehüten draußen. Also wird der David geholt. Und Gott sagt zu Samuel, ja, der ist es, den sollst du salben. Und diese Salbung bedeutet, dass David König wird. Was ja erstmal gar nicht vorstellbar ist, weil das Land hat ja einen König, Saul, und der wiederum hat Söhne, die ja seine Nachfolger sein würden. Aber David bekommt diesen Zuspruch, diese Vision ist über sein Leben ausgesprochen. Unser Predigttext heute ist, ich sage noch was anderes. Jetzt könnte man die Geschichte ganz kurz erzählen. Also er hat diese Vision erhalten, danach ging es immer prima weiter, alles war Roger und er wurde zum König gekrönt und dann war er 40 Jahre König. So ist es aber nicht gelaufen, sondern es war ein Lebensverlauf mit Höhen und Tiefen. Das möchte ich mit euch jetzt kurz anschauen. Unser Predigttext geht von 1. Samuel 16 bis 2. Samuel Kapitel 5. Wir werden den Text aber jetzt nicht am Stück lesen, sondern ich werde einen Kurzüberblick über Stationen von Davids Leben geben. Warum machen wir das? Wir wollen schauen, was wir davon lernen können, über den Umgang mit einem Leben mit Vision, was wir als Gemeinde lernen können und was wir auch jeder Einzelne persönlich lernen können. Darum soll es gehen. So. Und, der Willi hat gesagt, ich muss es vorher anschalten, das ist auch logisch. So, ich habe ein kleines Übersichtbildchen mitgebracht. Hier seht ihr Bibelstellen, wir werden uns ungefähr 10 Stationen anschauen. Die erste Station, dass Samuel David die Vision gegeben hat, dass er König werden wird, habe ich hier schon eingetragen. Und wir sind im WhatsApp-Zeitalter. Ich habe hier Emojis genommen, um so ein bisschen auszudrücken, wie gerade die Stimmung ist. Seit Windows 10 kann man ja, seit dem April-Update kann man ja auch Emojis über Windows. Einfügen. Dass das nicht immer 100% funktioniert, werdet ihr später noch sehen. Aber darum geht es nicht. Ja, was macht David, nachdem er diese großartige Vision bekommen hat? Es geht erstmal zurück in den Alltag. Er hütet wieder Schafe. Aber schon bald gibt es eine interessante Wendung, die ihn an den Königshof bringt. König Saul hat Depressionen. Er ist schwermütig und er hat den Gedanken, dass ihm ein Harfenspieler, schöne Musik, helfen könnte, wieder in bessere Stimmung zu kommen. Er fragt also seine Berater am Hof, kennt ihr einen Harfenspieler, der quasi musiktherapeutisch mir helfen könnte? Und einer sagt, ja, ich habe neulich einen Jungen spielen hören, ich glaube, der gehört zum Hause Isais. Ihr wisst, denkt euch schon, es ist der David, er wird geholt. David ist ja auch ein sehr begnadeter Songwriter und Musiker gewesen. Und so kommt er an den Hof von Saul und tatsächlich sein Harfenspiel hilft König Saul, seine Stimmung bessert sich. Und Saul gewinnt David lieb. Ich habe jetzt hier nochmal ein Smiley mehr gemacht. Positive Entwicklung. So, der nächste große Punkt, also zunächst mal geht David wieder nach Hause und hütet Schafe, er ist nur ab und zu am Hof. Der nächste große Punkt ist die Schlacht am Eichenkranz. David gegen Goliath. Das habt ihr alle vor Augen. Die Erzfeinde Israels, die Philister, waren mit einem großen Heer einmarschiert und lagerten am Eichengrund. Das israelische Heer hat gegenübergelagert mit König Saul und die Stimmung war schlecht. Die Moral der Truppe war schlecht, denn die Philister waren überlegen und sie hatten einen Riesen, einen Hünen, 3 Meter groß, Goliath, und der hat jeden Tag die Israeliten verhöhnt. Und er hat König Saul bzw. einen Stellvertreter zum Zweikampf herausgefordert. Aber König Saul wollte nicht, er hat sich das nicht zugetraut. Er hat stattdessen einen Freiwilligen gesucht und hat dem ganz viel Geld versprochen. Zweitens würde er die Königstochter als Ehefrau bekommen und drittens würden er und alle seine Verwandten zeitlebens von Steuern befreit. Trotz diesem interessanten Incentive-Bündel hat sich keiner bereit erklärt, gegen Goliath zu kämpfen. David ist zu Hause, seine 3 ältesten Brüder sind als Soldaten im Eichengrund. Und er wird mit Proviant hingeschickt, das ist genau verzeichnet, das waren geröstete Körner, 10 Brote und 10 Käse. Die bringt er also dahin und kriegt die Stimmung mit. Und der kleine David sagt, ich kämpfe gegen Goliath. König Saul willigt ein, gibt ihm seine Rüstung, die ist allerdings zu schwer. Er legt die Rüstung wieder ab Er geht so, wie er ist. Und dann geht er zum nahegelegenen Bach, holt sich 5 kleine, flache Kieselsteine und tritt gegen Goliath an. Goliath verlacht ihn, sagt, bist du da ein Hundchen, willst du Stöckchen holen, mit mir spielen? Und David sagt, du kommst mit Macht und Waffengewalt. Ich aber komme im Namen des lebendigen Gottes, im Namen des Gottes der Heerscharen Israels. In diesem Bewusstsein tritt er gegen den übermächtigen Gegner an und ihr kennt die Geschichte schon aus dem Kindergottesdienst. Schon mit dem ersten Stein streckt er Goliath nieder. Beim Schafehüten musste er ab und zu wilde Tiere verjagen, da hat er das mit der Schleuder schon mal geübt. Ja, noch mehr Smileys. Es geht nach oben, es geht aufwärts mit David. Und es kommt noch besser. Er schließt eine große Freundschaft mit Jonathan, eine ganz tiefe Männerfreundschaft. Jonathan ist der Sohn Sauls, das wird ihm später noch helfen. Und er wird eingesetzt nach diesem großen militärischen Erfolg. Also, das wisst ihr auch, die Israeliten haben die Philister anschließend besiegt. Er wird eingesetzt über Truppen und bekommt militärische Aufträge, die er alle mit Bravour absolviert. Sieg an Sieg. Eines Tages kommt er wieder von einem solchen siegreichen Einsatz zurück und wird von einer jubelnden Frauenschar begrüßt. Er war ein sehr gut aussehender Mann und viele Frauen waren Fans von ihm. Und die haben ein Lied gesungen. Die Melodie ist nicht überliefert, von daher singe ich es nicht, sondern sage ich nur den Text. Das Lied ging so. Saul erschlug 1000, aber David erschlug 10.000. Ja, ihr ahnt es vielleicht schon. Bei König Saul kommt dieser Vergleich nicht so gut an. Und jetzt kommt eine Kehrtwendung in der Geschichte. Saul wird eifersüchtig und geht so weit, dass er David sogar ermorden will. Es kommt zu einem Mordanschlag. Jetzt haben wir keine fröhlichen Smileys mehr, sondern eine ganz schlechte Stimmung. Das stabilisiert sich, es ist eine längere Geschichte mit Auf und Abs. Ich verkürze das mal. Es wird immer schlimmer. Saul macht mehrere Mordanschläge und David muss schließlich in der Nacht fliehen, seilt sich ab aus seinem eigenen Haus und muss das Land verlassen. Er flieht. Ganz schlechte Stimmung. Und es kommt noch schlimmer. Diese Totenköpfe sollen das zum Ausdruck bringen. Er wird im Feindesland, in Gat, erkannt und zu dem dortigen König gebracht. Die Leute sagen, hier, das ist der David, über den es heißt, er erschlug 10.000. Jetzt machen wir ihn kalt. Ganz unten ist David. Was ist aus dieser schönen Vision geworden? Es gelingt David allerdings, sein Leben zu retten, und zwar auf wenig ehrbare Art und Weise. Es ist im Detail beschrieben. Er stellt sich wahnsinnig, er verletzt sich selbst und er tut so, als hätte er keine Kontrolle mehr über seine Körperfunktion. Er lässt den Speichel in seinem Bart laufen. Das kaufen sie ihm ab. König Achish sagt, na, einen weiteren Wahnsinnigen brauche ich nicht. Das lohnt sich gar nicht, sinngemäß, den umzubringen. Sie lassen ihn laufen. Mit dem nackten Leben ist David davongekommen. Was für eine Geschichte. Diese große Vision, König zu werden, am Anfang die Erfolge und jetzt ist er ganz unten, würdelos, im Feindesland, ohne Perspektive. Wie würde es euch da gehen? Vielleicht sagen, Samuel, deine Vision, die kannst du dir richtig sauer sein. Wäre eigentlich angebracht oder in Depression zu verfallen. Wisst ihr, was David gemacht hat? Er hat einen Psalm geschrieben. Psalm 34. Und das ist einer meiner Lieblingspsalme. Unter den Top 5 ist der bestimmt. Meine Seele lobe den Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich zum Herrn rief, da erhörte er mich und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht schamrot werden. Diese Worte haben mich persönlich sehr angesprochen und ich finde es total faszinierend, in welcher Situation David diesen wunderbaren Psalm geschrieben hat. Übrigens Psalm 34, bei euch klingelt es wahrscheinlich auch, im zweiten Teil des Psalms finden wir unsere Jahreslosung. Suche den Frieden und jage ihm nach. So. Hier sieht man jetzt übrigens auch, dass das mit den Emojis von einem System aufs andere nicht funktioniert, auch dann, wenn man versucht hat, Grafiken einzubauen. Es sollen betende Hände sein. Ja? Aber es ist wiederum eine Wendung. Und das ist ein Punkt, der mich sehr fasziniert, wie David sich dann auf Gott ausrichtet, wo er tief in der Krise ist. Das wird noch mehrmals in seinem Leben passieren, zum Beispiel bei dem Vorfall in Ziklag, auf den wir heute aber nicht eingehen. Jetzt will ich die Sache etwas verkürzen. Wir haben noch eine wichtige Position. David wird danach wieder nach Israel zurückkehren und ein paar Leute um sich scharren, so gescheiterte Existenzen. Und mit denen macht er ein paar Raubzüge im Feindesland. Und er versteckt sich in En-Gedi, das ist in der Nähe vom Toten Meer. König Saul kriegt das wiederum mit, er ist immer noch stinkesauer und sammelt 3000 seiner besten Leute und zieht gegen David. Es ist wieder ganz eng. Aber dann kommt es zu einer suffisanten Geschichte. Der König muss auch mal auf Toilette. Und dort geht er hin ohne Leibwächter. Und er hat die dumme Idee, so eine Höhle zu benutzen in den Bergen von En-Gedi. Und das Doofe ist für ihn, dass David und seine Leute sich im hinteren Ende dieser Höhle versteckt haben. Ha! Das ist die Wendung. Seine Kameraden sagen ihm, schau, das ist ein Zeichen Gottes, der ist ganz allein. Jetzt kannst du dich rächen. Gott hat König Saul in deine Hände gegeben. Zögere nicht. David, los, keiner bleibt ewig auf der Toilette sitzen. Zeit zum Handeln. Aber David sagt, nein, ich darf den König nicht richten. Es ist Gottes Sache, Saul zu richten, nicht meine. Und statt seinen Widersacher zu erledigen, schneidet er nur ein kleines Zipfelchen von seinem Mantel ab. War das jetzt gut oder war das schlecht? Ich sehe hier sehr viel Weisheit in Davids Handeln. Er versucht nicht, seine Vision eigenmächtig voranzubringen. Tatsächlich bringt es für kurze Zeit eine positive Wendung. Er zeigt dann nachher König Saul, dass er da einen Schnippel von seinem Mantel abgeschnitten hat. Und für den Moment sagt Saul, ja, ich habe dir Unrecht getan. Du hast mir ja gar nichts Böses. Ich bereue, es kommt zu einer Versöhnung. Allerdings, der Jähzorn von Saul, seine alten Verhaltensmuster sind zu stark. Bald kehrt sich das Muster wieder um und David muss erneut fliehen. Es gibt noch viel, hin und her und so weiter. Das kürzen wir jetzt mal ab. Irgendwann stirbt Saul in einer Schlacht mit den Philistern und David wird König. Und zwar wird er zunächst, wir sind jetzt schon im zweiten Buch Samuel, wird er König über Juda, also über eines der 12 Stämme und 7 Jahre später wird er dann König über ganz Israel. Das war in Kurzform das Leben mit Vision von David. Er wird 40 Jahre lang König sein, viele große Dinge tun und bewirken. Er wird auch große Fehler machen, aber seine Sünden noch immer wieder bekennen und Vergebung erfahren. Es ist kein geradliniges Leben, es gibt Höhen und Tiefen, aber die Vision ist wahr geworden. So, was können wir heute jetzt davon lernen? Ich habe mal 3 Punkte rausgegriffen, die mir wichtig sind. Kampf gegen Goliath, der Umgang mit Niederlagen, Psalmen schreiben und als drittes der Versuchung widerstehen, selber die Vision voranzutreiben, dass er Saul verschont hat. Also, wenn ich aus diesem Leben von David etwas lernen will für den Umgang mit gottgegebenen Visionen, dann wären es für mich drei Punkte. David zeigt echten Mut. Dinge, die Menschen unmöglich sind, wie diesen Riesen Goliath zu besiegen, ist ihm möglich, weil er Gott an seiner Seite weiß, solange er mit der Vision unterwegs ist. Und David lässt sich nicht entmutigen, auch wenn es ganz, ganz schlimm aussieht. Visionen, auch ein Leben mit Visionen, beinhaltet Scheitern und Versagen. Ich glaube, dass jeder von uns das auch kennt. Das Wichtige ist, dass David sich seinen Fokus auf Gott legt. Er richtet sich auf Gott aus. Und David zeigt Weisheit. Er widersteht der Versuchung, eigenmächtig zu handeln. Was heißt das für uns als Gemeinde? Oh. Okay, ich glaube, ich habe die... Oh ja. Unsere Vision als Gemeinde. Ihr kennt die Vision, das ist biblischer Auftrag, den jede Gemeinde hat. Ein bisschen ausgerichtet auf unsere Besonderheiten hier in Ingelheim. Wir haben zum Beispiel mit reingeschrieben, dass Dienste tun im Reich Gottes mit Freude und Leidenschaft verbunden sind. Das ist etwas, was aus dem Forum Anfang letzten Jahres so rausgekommen ist. Und wir sind eine wachsende Gemeinde. Wie soll das funktionieren? Also Punkt 1. Okay, heute sind noch ein paar Plätze frei, die Kinder sind ja auch schon weg. Aber sehr oft ist unser Gottesdienstraum total voll. Wenn wir weiter wachsen, dann haben wir nicht genügend Platz. Wie soll das gehen? Anbauen kann man statisch nicht, soweit wir das sehen. Woanders ein Gelände kaufen, ein neues Gebäude bauen, Millionen, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Ich glaube, wir können einfach mutig sein. Wenn es Gottes Weg ist, dann werden auch Dinge möglich sein, für die wir keinen klaren, einfachen Plan haben. Und ja, ich will jetzt hier nicht mit Beispielen die drei Punkte durchgehen, aber nochmal dieses, wenn es Krisen gibt, dass wir uns dann an Gott und an dem, was er uns zugesagt hat, festhalten. Wir hatten noch keine wirklich schlimme Krise. Wir hatten schon mal ein bisschen Streit, aber richtige Krisen hatten wir noch nicht. Und ich erwarte das auch nicht. Ja? Aber wenn es schwierig kommt, es gibt Gemeinden, da gab es Wasserschaden, daraufhin waren die finanziell ruiniert. Es gibt Kirchen, die abgebrannt sind. Was wäre dann? Dann sollten wir uns erst recht auf Gott ausrichten. Und es wird Gottes Vision für uns als Gemeinde nicht im Weg stehen. Und der dritte Punkt, nicht eigenmächtig handeln. Auch hier nur ein theoretisches Beispiel. Manchmal hat man das Gefühl, man muss jetzt ganz schnell handeln. Zum Beispiel, ein Nachbar verkauft ein Grundstück, das ist es. Schnell, wir müssen zuschlagen, bevor ein anderer das kauft. Dass wir uns dann die Zeit nehmen, wirklich drüber zu beten und auf Gott zu hören, ob das der Weg ist. Ich glaube, wir können von David lernen, ohne dass ich jetzt hier theoretische Beispiele weiter durchspiele. So, jetzt wird es nochmal wichtig. Denn jetzt geht es um die Frage, was kannst du von David und seinem Leben mit Visionen lernen? Na, vielleicht wirst du sagen, hey, ich bin doch gar kein König, soll ich König von Ingelheim werden? So eine Vision habe ich nicht. Manche Menschen haben eine klare Vision von Gott bekommen für ihr Leben, aber manche sagen auch, ich habe jetzt eigentlich nichts Besonderes. Mir ist wichtig, dass ihr realisiert, jeder hat eine Vision von Gott. Und ich nehme das mal beispielhaft, das steht an vielen Stellen in der Bibel. Johannesevangelium, 1. Kapitel, Vers 12. Denen, die Jesus Christus annahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Für jeden Menschen gilt, dass Gott ihn letztendlich ins Leben gerufen hat und dass Gott will, dass wir sein Kind werden, in freier Entscheidung, indem wir den Glauben an Jesus Christus annehmen. Und dann sind wir Gottes Kinder. Und da Gott der König der Könige ist, sind wir damit auch Königskinder. Also jeder von uns hat einen ganz ähnlichen Zuspruch, eine ganz ähnliche Vision wie David. Vielleicht ein bisschen weniger konkret. Und vielleicht hast du auch schon noch konkreter gehört, was Gottes Plan für dein Leben ist. Vielleicht hast du noch eine konkretere Vision. Wenn du das noch nicht so klar hast für dich, oder ich fange andersrum an, für die, die schon eine klare Entscheidung zu Jesus getroffen haben, das ist wunderbar, aber ich persönlich profitiere davon, mir das immer wieder neu bewusst zu machen. Ich bin Gottes Kind, Kind des Höchsten. Was kann es Höheres geben? Und er will, dass ich mit ihm, in seiner ihm nachfolgend durchs Leben gehe. Das ist eine wunderbare Vision, ein wunderbarer Plan für mein Leben. Und wenn du das für dich noch nicht so klar entschieden hast, dann bleib da dran, beweg das im Gebet. Such Geschwister, mit denen du über Zweifel und Fragen sprechen kannst. Das ist die wichtigste Entscheidung des Lebens, an Jesus Christus zu glauben. So, und jetzt gucken wir nochmal, können wir etwas lernen aus dem Leben mit Vision, das wir bei David eben angeschaut haben. Wieder diese drei Punkte. Gibt es in deinem Leben eine Art Goliath, eine Herausforderung, die dir besonders schwer fällt? Vielleicht ist es eine Verhaltensweise, die du nicht ablegen kannst, oder eine Beziehungsstörung mit irgendjemand, wo du selber nicht weiterkommst. Gibt es etwas, was dir so schwer erscheint, was aber zu Gottes Vision für dein Leben gehört? Dann darfst du darauf vertrauen, dass du zusammen mit dem lebendigen Gott das überwinden kannst. Wenn das für dich dran ist, dann wird das Jesus dir jetzt klar machen. Punkt 2. Wie gehst du mit Entmutigungen um? Was hilft dir, dich auf Gott auszurichten? Ist es für dich auch ein Weg, schriftlich zu beten? Wir haben ja ein paar Leute, die können Gedichte schreiben oder Gebete schreiben oder Poetry Slam. Ist das ein Weg, der dich zu Gott führt oder in der Natur oder beten mit Geschwistern? Es ist gut, sich das bewusst zu machen. Auch dann, wenn es uns gerade gut geht, weil es können immer mal schwierige Situationen kommen. Wie sieht dann mein Plan aus, wie ich mich Gott nähere? Und der dritte Punkt, der Versuchung, eigenmächtige Wege zu widerstehen. Das ist nicht immer so einfach zu erkennen. Aber ja, zum Beispiel in Auseinandersetzungen, wenn ich denke, der ist im Unrecht und jetzt zeige ich es ihm mal so richtig und in der Öffentlichkeit werde ich das jetzt mal klarstellen und dann habe ich Punkte gemacht. Prüft mal, ob das mit dem, was Jesus uns in der Bibel vorlebt, zusammenpasst. Also auch hier nur ein Beispiel. Ihr müsst jetzt nicht krampfhaft überlegen, was für euch bei den drei Punkten dran ist. Ich bin sicher, dass Jesus euch das zeigt, wo ihr persönlich weitergehen könnt. Gott hat eine Vision über dem Leben von jedem von uns ausgesprochen. Wir sind dazu berufen, Gottes Kinder zu werden, zu sein und mit Gott durch das Leben zu gehen und an seinem Reich zu bauen. Das ist auch eine wunderbare Perspektive. Und dass es nicht immer nur von Erfolg zu Erfolg geht, haben wir am Leben von David gesehen. Aber wir sind gut zugerüstet, um auch mit Enttäuschung und Scheitern umzugehen und auch vor Versuchungen bewahrt zu werden. Wir haben jetzt einen kurzen Moment der Stille, sodass ihr nochmal für euch nachspüren könnt, was jetzt dran ist. Schreibt euch vielleicht auf, was die, ja, hier gibt es jetzt eine interessante Alternativvorstellung. Nee. Schreibt euch vielleicht wirklich nochmal auf, wir haben ja Blätter und Stifte ausgelegt, was die Vision deines Gottes für dein Leben ist. glaube, es ist hilfreich, sich das nochmal bewusst zu machen. Und wenn an einem der drei Punkte du arbeiten willst, dann halte die Gedanken dazu fest. Weges, bleib da dran. Gott möchte, dass dein Leben ein wunderbares, siegreiches Leben ist. Eine Minute Stille. Amen.